Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Preis von Japan. Ja, ging ordentlich rund, würde ich sagen. Und es gab auch nochmal neue Entwicklungen zu den Regeln. Also erstmal wurde ja was im Qualifying angepasst zum Thema Energie. Und jetzt gab es nach dem heftigen Crash von Oliver Berman dann auch nochmal eine erneute Diskussion um die neuen Regeln. Darüber sprechen wir aber dann auch noch gleich. Zunächst wollen wir natürlich starten mit meinem Driver-Rating, wie also sonst auch. Und da fangen wir dann an, ja, mit dem hintersten Platz, wie gesagt, Oliver Berman, der dann das Rennen aufgrund des wirklich heftigen Crashes nicht beenden konnte. Es sind Zahlen von einem 50G-Crash im Raum. Also, sehr heftig. Zum Glück hat er sich nichts Großartiges getan. Also wohl nur Prellungen und solche so oberflächliche Verletzungen, sage ich mal. Für mich bei Olli Berman an diesem Wochenende ist eine 7 von 10. Crash, ja, finde ich schwierig, da die Schuldfrage zu klären, muss ich sagen. Ansonsten war aber das Wochenende von Olli Berman ein bisschen schwierig, vor allen Dingen im Vergleich zu den zu China und zu Australien, wo er richtig stark unterwegs war und noch deutlich schneller als Esteban Ocon war. An diesem Wochenende war er langsamer. Früh raus in der Qualifikation und deswegen nur eine 7 von 10. Ein weiterer Fahrer, der das Rennen nicht beenden konnte, war Lance Stroll. War zwar in der Quali weit weg, im Rennen fand ich, war es okay, wenn man schaut, was mit dem Aston Martin momentan möglich ist. Deswegen ist es für mich so eine 6 bis 7 von 10 bei Lance Stroll. Weiter geht's mit Alex Albon. Beim Williams, da läuft es aktuell auch einfach gar nicht. Ich würde sogar prinzipiell sagen, dass man hinter Alpine steht, die ja mit dem gleichen Motor, auch mit dem Mercedes-Motor unterwegs sind. Super schwierige Situation aktuell bei Williams also. Man hat sich da, glaube ich, definitiv ein bisschen mehr versprochen von den neuen Regeln und wollte, glaube ich, schon weiter vorne auf jeden Fall anklopfen. Das war schon das Ziel. Alex Albon tut sich momentan auch, finde ich, ein bisschen schwer im Vergleich auch zu Carlos Sainz. Ist er doch, finde ich, eher hinter ihm. Deswegen ist es für mich bei Alex Albon auch nur eine 6 bis 7 von 10. Weiter geht's mit Valtteri Bottas. Der war an diesem Wochenende auch langsamer als Sergio Perez unterwegs. Das muss man auch festhalten. Ja, ähnlich irgendwie auch ein bisschen wie bei dem Alex Albon. Also es ging irgendwie nicht viel. Ich finde auch, ja, auch einfach unauffällig, das Cadillac-Team. So klar, man hat da jetzt auch nicht so viel erwartet. Erste Saison etc. Man hat am Ende aber trotzdem natürlich einen Ferrari-Motor, der gut funktioniert, wie wir bei Ferrari sehen. Aber ja, ich finde es, wie gesagt, einfach unauffällig. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Cadillac einmal im Bild war an diesem Wochenende gefühlt. So, keine Ahnung. Für mich deswegen so eine 6 bis 7 von 10 bei Valtteri Bottas. Weiter geht's mit Fernando Alonso, der vor dem Wochenende auch noch Papa geworden ist. Also ja. Herzlichen Glückwunsch da auf jeden Fall an ihm. Für ihn persönlich, rennentechnisch, ja, vielleicht ein Erfolg in dem Sinne, dass er das Rennen beenden konnte, tatsächlich. Ist also durchgefahren, war dann irgendwie am Ende auch in der Qualifikation schneller als Lance Stroll. Also hat jetzt keinen schlechten Job gemacht, aber momentan ist er halt einfach auch nicht mehr drin mit dem Aston Martin. Deswegen ist es für mich bei mir so eine 7 von 10, gibt ja sowieso aktuell große Änderungen bei Aston Martin. Rund um den Teamchef-Posten können wir auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht dann nächste Woche kehrt ja jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe ein in der Formel 1. Sergio Perez kommt dann danach, der sich dann irgendwie ganz gut durchgesetzt hat. Irgendwie so gegen das hintere Feld, sage ich mal, ne, vor beiden Aston Martins. Vor Alex Albon und auch vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Also war nicht schlecht unterwegs. Deswegen würde ich auf jeden Fall schon so sagen, eine 7 von 10, vielleicht sogar eine 8 von 10, wenn man schaut, was wirklich möglich ist mit dem Cadillac. War das, finde ich, schon eine gute Leistung. Franco Colapinto mit auch einem eher schwächeren Rennen, insbesondere wenn man mit Pierre Gasly vergleicht. Dann kam es eben zu diesem Unfall mit Olli Bärmann. Ich finde es ihm schwierig, da die komplette Schuld zuzuschieben. Ja, man sieht, glaube ich, dass er schon leicht rüberzuckt, sage ich mal. Aber ihm da jetzt die Schuld zu geben, finde ich echt, finde ich schwierig. Würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterstützen. Hat auch Teamchef von Haas Aiokwatsu gesagt, dass ja, eher was, also dass er jetzt nicht direkt Franco Colapinto in der Schuld sieht. Vom Rennen her aber generell und Qualifying einfach generell ja, langsamer als der Teamkollege. Deswegen ist es für mich nur eine 6 von 10. Dann kommen wir zum einzigen Rookie des Feldes, das ist Arvid Lindblad, der, finde ich, ja, ein okayes Wochenende hatte. Mega Qualifikation mit Q3 hat der Liam Lawson auch schlagen können. Hatte dann ein bisschen Pech zum Thema Safety Car mit der Box und etc. Und deswegen ist er relativ weit nach hinten gefallen. Für mich an diesem Wochenende war Arvid Lindblad aber durchaus eine 8 von 10. Hat sich da irgendwie nichts großartig zu Schulden kommen lassen. Ich schätze mal, es war auch das erste Mal für ihn in Japan überhaupt, weil die Formel 2 und Formel 3 fährt ja nicht in Japan. Und ich finde, da hat er echt einen soliden Job gemacht und wieder mal auch Liam Lawson im Qualifying geschlagen. Also das war auf jeden Fall richtig stark. Deswegen auf jeden Fall auch eine 8 von 10 für ihn. Dann geht es weiter mit Gabriel Bortoleto, der auch ein richtig gutes Qualifying hatte. Im Rennen dann aber ein bisschen, ja, nach einem schwierigen Start eher zurückgefallen ist und sich nicht so wirklich weiter nach vorne kämpfen konnte. Dann auch hinter Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen. Deswegen ist es bei mir für Gabriel Bortoleto so eine, ja, auch so eine um die 8 von 10, 7 bis 8 von 10. Isaac Hadjar, Platz 12, im Qualifying besser als Max Verstappen, konnte ihn da wieder, ja, so war da wirklich nicht schlecht unterwegs, vor allem im Vergleich zu Max Verstappen, weil mit dem Red Bull geht einfach momentan nicht wirklich viel mehr. Im Rennen dann aber dann doch langsamer als der Niederländer, deswegen ist es für mich so eine 7 von 10. Und dann kommen wir zu Nico Hülkenberg, der irgendwie schon wieder auf Platz 11 steht. Das war ja letzte Saison auch relativ häufig der Fall. Immer so an der Punktegrenze knapp vorbei. Ja, Nico Hülkenberg, schwieriges Qualifying, hat er auch selber gesagt, dass er da nicht hundertprozentig abgeliefert hat. Aber im Rennen fand ich sowas dann doch ein bisschen besser auf jeden Fall, da er auch stärker als der Teamkollege. Für mich ist es deswegen auch so eine 7 bis 8 von 10. Also ich finde sowieso Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto ist eine super Kombination. Ich finde, dass die beide wirklich echt manchmal ein richtig gutes Wochenende haben. Klar, da ist auch mal ein nicht so gutes oder ein okayes dabei, aber ansonsten finde ich, dass die als Teamkollegen auch einfach sehr gut funktionieren. Und ja, keine Punkte für Audi an diesem Wochenende, aber trotzdem jetzt kein Rennen zum Vergessen, sag ich mal. So, und dann kommen wir zur Top 10 und die wird von hinten angeführt von Esteban Ocon, der an diesem Wochenende dann auf jeden Fall stärker unterwegs war als der Haas von Olli Bärmann. Tat sich ja zuletzt immer eher schwerer, deswegen für mich ist es so eine 8 bis 9 von 10 für Esteban Ocon. Liam Lawson, wie gesagt, wurde geschlagen vom Teamkollegen Qualifying, im Rennen konnte er dann zurückschlagen. War da ein bisschen besser unterwegs, klar, auch mit dem Safety Car und so, war da einfach in einer besseren Position. Für mich an diesem Wochenende, ja, so eine 8 von 10 für Liam Lawson. Dann geht's weiter mit Platz 8, der geht an Max Verstappen. Also Red Bull weiterhin auf jeden Fall in einer schwierigen Situation, auch wenn man mal auf die Konstrukteurswertung blickt, ist da Red Bull dann doch schon eher abgeschlagen, würde ich sagen. Hinter den anderen drei Top-Teams, also dazwischen ist glaube ich sogar noch das Haas-Team, also einfach, ja, zu wenig Punkte aktuell. Gab ja auch schon den einen oder anderen Ausfall im Rennen selbst, ja, also schwierig momentan, schwierig irgendwie. Max Verstappen hat sich auch wieder schwer getan, bereits in Q2 ausgeschieden. Das Rennen war jetzt, ja, keine Ahnung, das war okay, das war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie so ganz durchsetzen konnte er sich auch nicht. Für mich ist es eine 7 von 10. Also ähnlich wie bei Isaac Hadjar, der halt im Qualifying da besser war, Max Verstappen war im Rennen besser. Ja, genau. Platz 7 geht an den starken Pierre Gasly. Ich muss sagen, der macht momentan echt vieles richtig gut. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen macht er echt hat er echt eine starke Performance aktuell. Kommt anscheinend auch mit dem Auto ganz gut klar. Für mich ist es deswegen für Pierre Gasly auf jeden Fall auch eine 10 von 10. Lewis Hamilton kommt als nächstes. Für den war es ein schwieriges Wochenende. Das muss man auf jeden Fall sagen. war dann doch, ja, im Vergleich zu Charles Leclerc langsamer, weiter weg. Zuletzt war er eigentlich immer echt richtig gut mit dabei, teilweise sogar vor Charles Leclerc, konnte sich das erste Ferrari-Podium holen und sowas. Aber an diesem Wochenende war er dann doch zu weit weg, hatte ja eigentlich profitiert vom Safety Car, war da ja ein, zwei Positionen vorgekommen, konnte das aber auch nicht wirklich halten und deswegen ist es für mich bei Lewis Hamilton nur eine 7 von 10. Ähnliches Bild bei Lando Norris, war auch auf jeden Fall langsamer als der Teamkollege an diesem Wochenende, hatte aber auch mit deutlich mehr Problemen zu kämpfen. Ich finde, das fällt sowieso auf, dass bei Lando Norris, insbesondere in den Trainingssessionen, er extremst viel Trainingszeit verliert. Das war schon in Australien der Fall. China bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber jetzt ja auch wieder erneut und auch nicht nur in einer Trainingssession. Nein, das sind dann gleich zwei. Das war im FP2 der Fall und das war auch im FP3 der Fall. Bei Lando Norris, dass er da wieder extrem viel Zeit verloren hat, musste wieder was getauscht werden. Und das ist natürlich schon im Vergleich jetzt zu jemandem, wenn Oscar Piastri da seine Runden abspulen kann. Also Norris hat, glaube ich, nicht mal einen Long Run richtig fahren können. Ist das natürlich schwierig, da reinzukommen, in den Rhythmus zu kommen. Die Autos sind einfach noch neu. Und ja, ne? Klar, die Strecke kennt er, aber er muss sich natürlich auch sein Setup bauen, gucken, wo kann er wie Energie benutzen und sowas alles. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich finde, das muss man ihm schon noch zugute halten, weil dafür hat er es schon noch gut gemacht. Auch wenn er langsamer war als der Teamkollege, muss man auch sagen, er hat jetzt nicht wirklich vom Safety Car profitiert. Also ist natürlich kurz vorher zur Box gekommen, ist dann auch hinter Lewis Hamilton gefallen und so. Also das war jetzt auch nicht gerade, dass er da das Rennglück auf seiner Seite hatte, würde ich mal sagen. Ja, für mich ist es am Ende dieses Wochenendes so eine 7 von 10. Halt am Ende schon langsamer als der Teamkollege, aber wie gesagt, hat er auch über das gesamte Wochenende definitiv mit Problemen zu kämpfen. Platz 4 geht an einen, ja, dann doch, glaube ich, enttäuschten George Russell. War irgendwie, ja, hing ja so ein bisschen hinterher. War auch mit dem Setup nicht so ganz zufrieden. Hat auch immer wieder sich ein bisschen beschwert über das Auto. War irgendwie langsamer, dann auch im Rennen. Kurz vorm Safety Car geboxt und fiel dann zurück. Hartes Duell mit Charles Leclerc, konnte sich da nicht durchsetzen am Ende. Ja, deswegen glaube ich schon so ein bisschen enttäuschend. Für mich ist es so eine 7 bis 8 von 10 am Ende für ihn. Und dann kommen wir zu Platz 3. Der geht an Charles Leclerc, der schon einen guten Job auf jeden Fall gemacht hat. Auch wenn ich von Ferrari ein bisschen mehr erwartet habe. Aber aktuell waren sie ja theoretisch, wenn man schaut, auf die Platzierung dann doch auch ein bisschen langsamer als die McLarens. Vor allen Dingen von Oscar Piastri, der McLaren. Ja, für mich ist es am Ende bei Charles Leclerc so eine 8 bis 9 von 10. Wie gesagt, war ja kein schlechtes Wochenende. Vielleicht wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ja, auf jeden Fall besser als der Teamkollege unterwegs. Platz 2, Oscar Piastri, der eigentlich ein echt, ja, sauberes Wochenende hatte, ging da in Führung nach dem Start und war da echt gut unterwegs, muss man sagen. Für mich ist es bei ihm auf jeden Fall auch so eine 9 bis 10 von 10. Und dann haben wir Kimi Antonelli, der an diesem Wochenende natürlich wieder ein gutes Wochenende hatte, konnte sich erneut einen Sieg sichern, ist mittlerweile WM-Führender, der jüngste der Geschichte. Und an sich war es wirklich ein rundes Wochenende mit Pole und etc. Aber was ihm aktuell echt noch schwerfällt, beiden Mercedes, aber ich finde, bei Kimi Antonelli sieht man es nochmal extremer, Thema Start. Also ist er wieder relativ weit zurückgefallen und damit bringt er sich natürlich selbst in eine schwierige Position. Er war dann derjenige, der extrem vom Safety Car profitiert hat, weil er dadurch die Führung bekommen hat. Für mich ist es deswegen so eine 9 bis 10 von 10. Also es war schon ein sehr, sehr gutes Wochenende, aber der Start, das war dann, ist dann doch nochmal, würde ich sagen, so ein, ja, Kritikpunkt. Ja, das also zum Driver-Rating. Und wir haben es schon gerade einmal kurz angesprochen gehabt. Ja, großer Crash mit Folgen. Also Olli Berman hatte eben diesen 50G-Crash, als er an Franco Colapinto vorbeigefahren ist. Die Frage, die sich natürlich daraus gestellt hat, ist, wie kam es überhaupt zu so einem heftigen Crash? Olli Berman die Fahrbahn verließ erst über das Gras und dann auf die andere Seite der Strecke quasi getragen, geschleudert etc. wurde und dann ziemlich heftig auf jeden Fall in die Tech-Pro-Barriere einschlug. Ja, ist natürlich eine gute Frage. Wie kam es dazu? Also der Grund soll wohl weiterhin dieser hohe Geschwindigkeitsunterschied sein, der auch unter anderem durch dieses Energiemanagement kommt. Also man hat das, glaube ich, gesehen, Franco Colapinto, der war quasi im Lademodus der Batterie und war dementsprechend ziemlich, verhältnismäßig ziemlich langsam unterwegs. Und Olli Bermann, der hatte eine volle Batterie und konnte schneller fahren und dann war der Unterschied, ich weiß gar nicht, 50 km/h oder so. Auf jeden Fall ein relativ großer Geschwindigkeitsunterschied und das kann eben extrem gefährlich sein. Es gab sehr, sehr viel Kritik aus dem Fahrerlager, muss man sagen. Mittlerweile sind auch viele Fahrer auf die Seite geschlagen, dass es echt mit den neuen Regeln zu gefährlich aktuell ist und dass man sich da echt was überlegen muss. Und ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde ganz gut, Carlos Sainz hat es auch nochmal gesagt, so hier auf dieser Strecke, er hatte Auslaufzonen etc. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn man das jetzt in Monaco, Baku oder Las Vegas, Singapur etc. passiert, wenn da jemand mit so einem hohen Geschwindigkeitsunterschied in die Wand knallt, dann knallt er halt direkt in die Wand, ohne irgendwie abgebremst zu werden durch Gras oder Kies. Und das ist halt schon heftig und kann halt schnell echt gefährlich werden mit diesen Geschwindigkeitsunterschieden. Wir haben ja auch gesehen, dass Olli Bärme nochmal quer über die Strecke gefahren ist, was auch super gefährlich sein kann. Und es soll wohl Änderungen geben, beziehungsweise zumindest auch Gespräche für Änderungen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall aktuell der richtige Weg, weil aktuell ist es einfach, ja, schwierig. Und ich finde, man merkt momentan auch immer weiter, dass die Fahrer unzufrieden sind mit den neuen Regeln. Also ich finde es schwierig, momentan einen Fahrer zu nennen, der wirklich richtig Spaß hat im Auto. Okay, aktuell vielleicht Kimi Antonelli, aber nicht mal mehr George Russell, weil der jetzt auch irgendwie zu kämpfen hat, Thema Setup etc. Und großer Kritiker hat weiterhin natürlich auch Max Verstappen, aber auch andere Fahrer sprechen eigentlich immer wieder in die gleiche Richtung. Lando Norris kritisiert viel, sagt, dass es gar keinen Spaß mehr mache und dass es, ja, dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich was mit Racing zu tun hat. Es haben ein, zwei gesagt, dass sie, also jetzt beispielsweise Lando Norris, der hinter Lewis Hamilton war, man hat das ein, zwei Mal gesehen, er hat vor der Schikane überholt. Und er meinte, er hatte gar keine andere Wahl zu überholen, weil es die Batterie quasi wollte, weil da die Energie vorhanden war. Die hat ihm dann auf der Geraden gefehlt und dann ging Lewis Hamilton wieder vorbei. Also ja, die Überholmanöver gehen irgendwie gar nicht mehr von den Fahrern wirklich aus, sondern irgendwie von den Batterien mehr. Und das ist halt momentan echt ein schwieriges Thema, muss man halt einfach mal so sagen. Viel Kritik auch von anderen Fahrern. Fernando Alonso hat auch gesagt, es macht gar keinen Spaß mehr, da zu fahren auf der Rennstrecke. Das könnte irgendwie, ja, quasi jeder machen. Das ist gar nicht mehr, man gibt gar nicht mehr Vollgas in den Vollgaspassagen, die dafür gedacht waren. Ja, also aktuell eine schwierige Situation in der Formel 1. Ich finde auch, man sieht anhand von Kommentaren rund auf Social Media jetzt auch mehr Fans, die nicht mehr so überzeugt sind. Am Anfang ist es auch so, oh, cooles Racing und so. Mittlerweile ist es auch deutlich mehr Kritik, finde ich, wenn man mal so ein bisschen durchscrollt. Und ich bin gespannt, ob man da jetzt irgendwie Veränderungen ansetzt. Also ja, ob man sich da irgendwie was überlegt. Ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall jetzt hat man natürlich Zeit, einen knappen Monat, bevor es wieder weitergeht. Und ich bin gespannt, ob es da dann vielleicht die ein oder andere Änderung gibt. Eine Serie, die durch die Kritik innerhalb der Formel 1 profitieren könnte, ist aber die MotoGP. Weil die ist momentan im Aufschwung. Also da finde ich, merkt man schon, dass da viele mit dabei sind aktuell. Und ich kann es auf jeden Fall komplett nachvollziehen, weil es ist super spannend. Man hat sehr viel Action auf jeden Fall. Und ja, es sind gleich mehrere Fahrer, die definitiv Ambitionen zum Weltmeistertitel haben. Wir haben natürlich einmal Marc Marquez, der seinen Titel gerne verteidigen möchte. Ducati aber extrem schwierig momentan, die Situation. Also sind nicht das schnellste Team aktuell oder das schnellste Bike. Müssen sich dann doch hinten anstellen. Wir haben die Aprilias, die super stark unterwegs sind. Marco Bezzecchi, der sich jetzt den dritten Sieg holen konnte. Klingt irgendwie erstmal langweilig, dritter Sieg für ihn im dritten Rennen, aber das wirkt irgendwie gar nicht so, weil er trotzdem auch Stürze hatte. Also er ist vorne, aber es ist ein sehr knappes Spiel aktuell, nämlich mit Jorge Martin, der richtig stark zurück ist. Podium und erster Sprint-Sieg an diesem Wochenende war da auch, also war kurz vor Schluss irgendwie über eine Sekunde weg und auf einmal kam er da an und überholt Francesco Bagnaia, der auch ein besseres Wochenende hatte als in den letzten beiden. Zuvor, wir haben eine starke KTM mit Pedro Acosta, der auch auf jeden Fall mit dabei ist vorne. Und ja, deswegen ist es momentan echt spannend in der MotoGP, die auch aktuell erstmal in einer etwas längeren Pause steht, weil man auch eigentlich in Katar gefahren wäre. Das Rennen wurde allerdings verschoben, nicht abgesagt, sondern verschoben aufs Ende der Saison erstmal. Aber trotzdem ist die MotoGP, glaube ich, eine Woche eher wieder am Start oder zwei, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall im April nochmal wieder am Start und zwar dann auch mit dem Europa-Auftakt. Ja, genau. So, also das noch so ein bisschen zum Thema. Ich bin gespannt, was sich da noch in der Formel 1 entwickelt. Ja, aber damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.